Visi Madende, der Podcast.
Also es kann sein, dass der Monchi ab und zu mal mit dem Hund noch mal raus muss. Ne?
Genau.
Ja. Kann passieren.
Ja, wunderbar.
Das ist unser Ding. Leopold.
Leopold heißt er.
Der Leopold heißt er, ja, der ist jetzt hinten, weißt du, der ist hinten jetzt in der Ecke, der hat sich ein bisschen versteckt, weil der ist ein bisschen scheu.
Ja, ja,
ja. Ab und zu kann es sein, dass er mal vorkommt.
Also war schon ein schwarzer Hund, den steht man ja selber.
Genau. Ja, der kann das, der versteckt sich gut.
Der kann sich verstellen.
Also, passt mal auf, ihr Leute. Ich hab ein bisschen was vorbereitet.
Ja, super.
Und zwar würde ich mal damit anfangen, dass ich dich immer vorstelle.
Mhm.
Und zwar folgendermaßen. Unser heutiger Gast bringt kulturelle Glanz in unser Podcast-Zelt. Er ist 1952 in der wunderschönen Stadt Speyer geboren, wo er auch heute noch lebt und arbeitet. Er ist studierter Künstler, ist Vorsitzender vom Speyerer Kunstverein und war für mich als Kind der erste Kontakt zur Mundartmusik. Mit der Band Blues und Blödel hat er die inhaltliche Grundlage zu dem gelegt, was wir mit Feinripp eigentlich halt noch machen, nämlich leidenschaftliche Musik im Dialekt. Herzlich willkommen, Klaus Fresenius.
Ja, freue mich über die Einladung. Und also Mundart ist es ja wirklich wert, dass man darüber spricht. Und wer hätte das gedacht vor langer Zeit, dass die Mundart mal so in ist, dass T-Shirts, Nachthemden, was weiß ich, alles mit Unterhose bedruckt werden, mit Pelzer spricht. Nicht? Also das
ist der Wahnsinn.
Das ist schon irre.
Wieso mir keine Unterhose?
Ja, das ist eine große Frage. Ne? Also man könnte
was hat er gesagt?
Wieso mir keine Unterhose haben?
Also
wir haben alles, wir haben T-Shirts.
Marklige.
Wir haben T-Shirts, wir haben Duppegläser, alles außer Unterhose.
Unterhose. Aber das ist ein Punkt, den ich mir auch aufgeschrieben habe für heute, was ich auch, oder wo wir drüber reden wollten mit dir, was so im Moment dieser Hype vielleicht auch ein bisschen ist um die Pals rum. Da kommen wir da kommen wir auf jeden Fall dazu. Ne?
Mhm.
Vielleicht aber zuerst einmal die Frage, du bist in Speyer geboren.
Ja, ja.
Und du bist heute noch dort daheim. Hast du dich nie irgendwo anders hingezogen gefühlt? Oder warst du mal fort und bist wiedergekommen jetzt?
Na, sagen wir so, es gibt ja Kinder, die sagen, ich wäre Pilot oder Chirurg oder Maler, nicht? Künstler.
Ja.
Und das habe ich alles nicht gesagt. Aber ich habe zu meiner Großmutter gesagt, die hat mich immer besucht. Die kam aus dem Hessischen. Und dann waren wir im Adenauer Park und da war ich im Sandkasten gewesen. Und dann muss ich zu meiner Oma gesagt haben, mein Cousin hat mir das erinnert, ich habe das nicht mehr gewusst. Mein Speyer verlasse ich nicht. Ne? Also das finde ich schon stark, attributiv. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Also ein Sandkastenbuch. Ne?
Ja.
Ja.
Und das warst du, zu der Zeit hast du das schon gewusst und war dir das klar?
Das war irgendwie, ja, das war's, gell.
Und du bist da die ganze Zeit jetzt da geblieben?
Ja. Mal. Also es ist so, mir ist es nie zu eng geworden in der Stadt, weil ich ja immer rausgekommen bin. Ich habe ja immer Einladungen gehabt oder Stipendien und so weiter. Und so war ich dann in Florenz und war in London mehrmals. Mein Cousin lebt dort, habe ich auch Stipendium gekriegt vom Land Rheinland-Pfalz und alles. Also ich kam immer raus und dann ganz früh hat mich jemand mitgenommen und hat gesagt, ich besuch meine Frau, die ist jetzt bei ihren Eltern, da sind wir noch Mauritius. Das sind ja alles, da wäre ich normal nie. Ne?
Ja.
Und dann eine Freundin gesagt, die war ein bisschen älter wie ich, die hat gesagt, sie hat eine Einladung kriegt nach New York zu Freunden und alle, und es ist viele Jahrzehnte später, hat gesagt, alle hätte sich damals nicht getraut. Ne? Und dann bin ich da als junger Mann nach New York gekommen und habe da Andy Warhol getroffen, was weiß ich alles. Rocky, den habe ich gar nicht gekannt, wer das ist. Ne? Sagt eine Freundin von mir, der Rocky, dann habe ich gesagt, wer ist denn der Rocky? Ne?
Was ist das für
und Blitzlichtgewitter und alles. Dann habe ich gesagt, wenn der Andy Warhol jetzt reinkommt, das war im Xenon, das war ein neuer Club. Ne? Und dann habe ich gesagt, dann wüsste ich, wenn ich nicht, könnte ich was froh oder so. Hier, kurze Zeit später, wieder Blitzlichtgewitter. Und dann kommt der Andy Warhol rein mit der Ursa Kid, mit der tolle Sängerin, Jazz-Sängerin. Und da bin ich kurz hin und es gab auch Blitzlicht und so weiter. Also leider habe ich den Fotografen nicht geschnappt. Ne? Und dann habe ich ihn was gefragt, ganz kurz nur, weil das war ja so laut und habe mich dann entschuldigt. Also will ich ja da niemand anbrüllen.
Ja.
Ne? Aber das waren halt schon Dinge, das war unglaublich für mich. Insofern war mir Speyer nie zu klein oder zu eng, dass man es eng war. Und das andere, was man sagen muss, erst mit meinem Studium in Karlsruhe, das war dann 79, da war ich ja wirklich weg von Speyer. Das war nicht weit. Ne? Interessanterweise, meine Bewerbung, habe ich nach Berlin was geschickt. Das war aber so eine riesige Mappe, das haben die gar nicht aufgemacht. Und dann habe ich nach Stuttgart noch was geschickt und nach Karlsruhe an die Akademie. Und in Karlsruhe habe ich sozusagen die bessere Sache, wie ich gemeint habe, ausgesucht. Und die haben mich genommen. Heißt ja auch wieder, dass ich nicht so weit weg wollte. Ne? Also irgendwie.
Ja.
Und ich sage halt, wir haben einen großen Maßstab in Speyer, der Kaiserdom, nicht, nicht umsonst Weltkulturerbe. Mhm. Und dann sage ich manchmal das als ein bisschen Schmunzel, wenn einer den Gräsewahnsinn kriegt. Das ist ganz einfach. Da geht er einmal um den Dom rum, nicht? Wenn es nicht leicht, geht er noch runter in die Krypta.
Ja.
Und dann müsste eigentlich wieder alles im Senkel sein.
Genau.
Ja, also aber so.
Das mache ich alles in der Mittagspause.
Der Monchi schafft nämlich neben dem Dom direkt.
Ja, ja.
Und dann kann er das in der Mittagspause machen, um runterzukommen.
Genau. Ja, aber er hat nicht das Problem, glaube ich, mit Größewahn. Sieht er nicht aus.
Nee, das hat er wirklich nicht. Aber ja. Sag mal, dann warst du dein ganzes Leben schon immer auch mal unterwegs.
Ja, ja.
Könnte das vielleicht auch sein, dass das der Grund dafür ist, dass du gesagt hast, ich habe eigentlich alles gesehen, aber Speyer ist eigentlich am schönsten.
Ja, Speyer ist eine wunderschöne Stadt. Da muss man
ja.
Und dann müsst ihr ja sehen, die ganze Umgebung. Wir haben die Weinberge und alles und die Winzer und die Winzerinnen, die ganz tolle Sachen machen, auch schon seit langer Zeit. Und dann natürlich der Pilzerwald, also ich meine, dann ist Frankreich in der Nähe. Also,
was kennt
Jena sein? Heidelberg, Mannem. Also ja. Ich meine, wirklich.
Ja, wirklich wahr. Sag mal, du bist ja hier auch aufgewachsen. Hast
ja.
du in einem Haushalt gelebt oder bist du in einem Haus aufgewachsen, wo immer schon Dialekt gesprochen war?
Ja, also ich bin, meine Mutter war alleinerziehend und wir waren zuerst in der Rosmarktstraße, ne? Das Haus steht heute noch. Mhm. Und dann waren wir in der Mehlgasse, ewig lange Zeit, der Mehlgasse 1, und dann sind wir umgezogen in die, ich glaube, 31 stehen, die war wirklich gerade über die Gasse. Mhm. Und da haben wir die Möbel haben wir selber rübergetragen, haben so ein paar Leute geholfen, ein paar Männer und so weiter. Ne? Und da habe ich ewig gewohnt, habe aus der Zeit sogar noch Freunde bis zum heutigen Tag. Ne? Und das war natürlich die Altstadt, und da hat man Mundart geredet, meine Mutter auch mit mir, im Geschäft sicherlich Hochdeutsch, meine Mutter war Verkäuferin.
Ah,
und in der Schule haben wir wahrscheinlich auch, also, aber Mundart war einfach ein Ding. Und ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, wir reden ja alle ein bisschen geglättet mittlerweile. Ne? Also,
ja, ja.
Ja, okay.
Ja, aber das ist, ich stelle mir das auch so vor, 50er, 60er Jahr, das war einfach noch so anderes Ding. Und gerade als Verkäuferin, ne, wie du sagst, von deiner Mutter, hat sie ja ein gewisses Maß an Hochdeutsch. Ich weiß nicht, wäre das dann verpönt gewesen, dass man da dann im Dialekt in so einem Verkaufsgespräch irgendwie ist?
Das glaube ich eigentlich nicht. Meine Mutter, das war Lebensmittelgeschäft. Ne? Da haben die Leute halt ihr Brot und ihr was weiß ich und ihr Kartoffeln und Kram geholt. Und also insofern, das war sicherlich nicht das Problem. Aber die haben, ich vermute, dass die vielleicht nicht ganz breit gesprochen haben, sondern auch schon so ein bisschen geglättet. Ne?
Ja.
Also ja, genau.
Jetzt hast du es auch schon gesagt, du bist ja in der Welt rumgekommen und so weiter. Da bist du wahrscheinlich auch nicht immer mit dem breiten Dialekt aufgeschlagen.
Nee, ich habe ja zum Glück, haben wir in der Schule, wir konnten uns entscheiden für Fremdsprache, ich glaube,
Hochdeutsch haben sie genommen.
es war Französisch und Englisch. Und ich habe gesagt, ich will Englisch lernen, aus dem einfachen Grund, ich wollte halt die Texte von den Beatles verstehen, was die da singen. Ja, und dann haben wir Peter Pym und Billy Ball, ist das Buch, wo wir gelernt haben.
Das wär schon
und das ist so rudimentäres Englisch, ja, dass ich jetzt, wir waren ja 3 Wochen im Wilde und Mittleren Westen in den USA. Und da habe ich mal einen sehr schönen Katalog mitgenommen von einer bedeutenden Künstlerin, also eine der wichtigsten in den USA im 20. Jahrhundert, das war die Georgia O'Keeffe. Selbst wenn man den Namen nicht kennt, die Bilder hat man immer schon mal gesehen. Riesenblume, die gemalt, die sind die Orchideen sozusagen neu gestichen und so weiter. Und hat aber auch die Landschaft geschildert und alles. Und hat eben da gelebt in dieser Wüstenei, kann man sagen. Ne? Und sich hat sich da wohl gefühlt. Und der Katalog ist, na klar, da ist in Englisch. Und da lese ich jetzt, bin ich jetzt munter dabei. Und bin erstaunt, dass man doch viel halt einfach weiß. Der Wortschatz hat sich schon noch erweitert. Nicht? Und wenn halt mal wirklich Dinger sind, kann man ja noch gut reizen. Also kein Problem.
In Amerika gibt es schon coole Künstler. Gell? Wir waren ja auch ein ganz bekannter Künstler.
Beim ganz bekannten Künstler? Ja. Wir haben viele bekannte Künstler gesehen. Helf mir mal kurz, wenn du meinst.
In Kutztown. Genau, Keith Haring.
Ach, Keith Haring.
Habt ihr den noch gesehen?
Die Statue haben wir gesehen.
Ja, genau. Die Arbeit ich sehe von ihm. Ne?
Also, genau, wir waren für Hive wie Trive.
Ja.
Für den zweiten Teil darf der liebe Monchi darf die Hauptrolle dort spielen in dem Film.
Ja.
Und waren wir auch in den USA gewesen.
Stark.
Dieses Jahr, 3 Wochen,
ja.
haben wir Dreharbeiten gehabt in den USA.
Ja.
Und das ist schon eine wilde Sache. Und ich muss da sagen, wahrscheinlich ist dein Englisch um Welte besser wie das hier von Monchi. Ja.
Also der kann das nicht. Der war ja befreundet auch mit Andy Warhol, der Keith Haring. Und auch der Basquiat. Nicht? Und von dem ist jetzt eine große Ausstellung. Es war ein Schwarzer, der Basquiat, in Wien. Im Museum, also das war ein total fetzscher, toller Typ. Ne? Und die haben immer so, ich habe es genannt, so Kooperationen gemacht, da war Hull mit den Leuten, ne? Wo sie zusammen an einer Arbeit geschafft haben, an einem Bild und so weiter. Ne?
Ja. Sag mal, das, was ich über dich gelesen habe und was ich jetzt höre, das passt nicht ganz so arg zusammen, weil ich habe gelesen, du hast eine Ausbildung gemacht als Tiefdruckretuscheur und Krankenpflegehelfer. Und wir erzählen jetzt schon munter drauf los von Kunst und Kunstwerke und Künstler. Was, wie geht denn das zusammen?
Ja, also es gibt eine ganz interessante Geschichte, also ist auch was zum Schmunzeln im Prinzip. Ich habe als Kind immer gezeichnet schon, nicht? Und das war ganz lustig, immer auf kleine Zettel. Ich habe immer irgendwie Material gekriegt von Freunden, nicht? Der Onkel hat mir mal wieder Papier gebracht oder so, okay. Und dann haben wir so eine Eckbank gehabt, das kennen die Leute halt noch aus der 50er, für die Kiste, ne? Und da hat man halt Sachen neu gelesen, nicht? Man muss halt Sachen neu gelesen, ich vor allen Dingen mal meine ganzen Zeichnungen. Und das war halt irgendwann so weit, dass wenn man aufgestanden ist, ist immer der Deckel ein bisschen hochgegangen, hast du gesetzt, ist wieder runtergegangen. Nicht? Also so habe ich es geschafft und ich habe halt die ganze Sache aufbewahrt, ich habe also die ganze Arbeit.
Die hast du noch?
Ja, die habe ich noch. Geil. Als Kind haben wir halt Autos gezeichnet und Fabriken und Motorräder und Raumschiffe und so Zeug halt, nicht? Was man als Buso da gemacht hat. Und dann kamen aber so eigene Motive dazu und da war ich halt auch fasziniert vom Dali und so weiter, nicht? Klar.
Oh, ja.
Und dann habe ich irgendwann ein Blatt gemacht, das war so DIN A4 groß und da habe ich, da sind Kipp gewachsen aus dem Zentrum, nicht? Und die haben also Grimasse gemacht. Und dann habe ich richtig drunter geschrieben, so wie sag mal, wie so Postulat, Surrealismus. Und dann habe ich das Blättel habe ich in die Schublade, also das war dann später schon, habe ich ein eigenes Zimmer gehabt, und habe es in die Schublade, damit die Mutter das nicht sieht, damit die nicht verschrickt.
Da wäre sie
wahrscheinlich ein bisschen verschrocken. Nicht? Aber, und dann habe ich schon früh schon Freunde gehabt, wie der Michael Heinlein, mein Künstlerfreund, der vor kurzem verstorben ist. Mhm. Und da war ja Jinger und der Gerhard Fuchs, der war noch einmal da. Ich bin 57 geboren, also 5 Jahre jünger wie ich. Und wir haben dann ganz früh die erste Ausstellung gemacht, 72. Und dann war das natürlich gut, hat man Gemeinschaft gehabt und mit anderen zusammen. Das war eben eine wichtige Zeit. So, und dann, warum Tiefdruckretuscheur? Ich wollte dann, ich habe zu meiner Mutter, zwar klar, Kind, da kann ich nicht werden. Also habe ich einen Beruf erlernt, wo ich aber viel Handwerkliches machen kann, nicht zeichnen, die ganze Sache.
Kurze Frage, ja. Warum kann man kein Künstler werden? War das zu der Zeit undenkbar?
Ja,
oder
gut,
was
also meine Mutter war Künstler, aber gleichbedeutend mit Hungerkünstlern. Ne?
Ah, ja.
Ja, eben, deswegen. Cool,
was Gescheites.
Ja. Genau. Ich meine, die hat schon Empfinden gehabt für Arbeiten, hat sich als Ableiter auch geguckt für mich, später sowieso. Und mein Opa war ja, also ihren Vater war Malermeister und der hat in der freien Zeit, im Winter, da konnten die ja nicht schaffen, wie heute, heute sind da Bauheizer oder was drin, da schaffen die genauso. Aber früher war im Winter war dicht, nicht? Und dann hat er Ölbilder gemalt und zwar gar keine schlechte Arbeit. Mhm. Und also da hat sie das schon ein bisschen gekannt, das Ding her. Und mein Onkel, der leider im Krieg gefallen ist, also meiner Mutter ihren Bruder, der war humoristisch begabt, also der hat so Karneval und so Sachen gemacht halt, nicht? Und Leute Halte. Also das ist alles, das hat alles irgendwie so einen Zusammenhang gehabt. Ne? Und ich habe dann halt gelernt, weil du wusstest, ich verdiene Geld, meine Mutter wusste, ich verdiene Geld und das habe ich auch durchgezogen. Und das war wie eine Art Grundausbildung für einen Künstler. Ne? Du hast ja wirklich handwerklich Farbenlehre, Kompositionslehre, Fotografie, das Zeichnen, Sachzeichnen und den ganzen Krempel. Das war natürlich wirklich gut. Ne?
Und Krankenpflegehelfer,
da habe ich habe dann Zivildienst gemacht, das war klar von mir, dass ich da nicht hingehe. Und dann haben die mir angeboten, Ausbildung. Da habe ich gedacht, ob ich nur die Tipp lehre, nicht, oder noch was dabei lerne. Und da habe ich dann, warte mal, das war ein, der Zivildienst war, glaube ich, damals anderthalb Jahre. Und die Ausbildung ging ein Jahr. Und das nennt sich dann Krankenpflegehelfer.
Ja.
also die Zeit auch noch gebraucht werden. Ne?
Auf jeden Fall.
Aber das war insofern wichtig, als ich zum ersten Mal, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen spässig an, mit Menschen zu tun gehabt habe. Ich war, ihr müsst euch vorstellen, schon mit meiner Zeichnerei und so weiter, ich war immer so in meinem Kosmos da drin, in meinem Kokon.
Ja.
Und natürlich mit den Freunden Kontakt gehabt, aber ansonsten, wir haben dann auch immer nur abgehoben und so, nicht mit unserer Fantasterei und so weiter. Und da war plötzlich, verstehst du, da war mal eine alte Frau im Bett gelegen oder ein alter Mann oder der Arm gebrochen oder es wurde morgens einer, wurde ich gerufen, damit ich jemanden in die Prosektur schiebe. Also der Mann hat seinen Arzt auch gehabt. Da war der Arm irgendwann, der war kurz unterm Ärmel und der ist zu Tode gekommen auf der Autobahn vorne vom Krankenhaus, vom Diakonisse.
Ja, ja.
Und da habe ich auch gedacht, da habe ich den Mann gesehen, denke ich, verstehst du, der war vielleicht vor einer Viertelstunde noch mit seiner Frau und seinen Kindern am Frühstück gesessen und wollte auf die Arbeit fahren. Und da war ich mit dem Toten ganz allein. Und das war natürlich, das sind Dinge. Also da passiert ja was mit dem. Ne? Oder du hast mit Leuten behandelt und also geholfen mit als Pfleger, Pflegehelfer. Und die sind wieder gesund geworden, waren dankbar, sind rausgegangen und so weiter. Und ich habe halt eine frohe Natur schon immer gehabt. Und habe also auch gesungen, ein Witzelchen gemacht mit den Leuten. Natürlich immer, wenn es angebracht war. Ne?
Ja.
Also nicht beim Sterbenskranken, das ist ja klar. Ne? Mhm. Aber ansonsten, und die haben mich gern gehabt. Und es gab bis vor kurzer Zeit, gab es alte Diakonisse, die sich mich erinnert haben.
Wirklich?
Von der Zeit.
Ne? Aber gut.
Ich habe sehr gern gearbeitet dort. Aha. Und das hat auch zum Bruch geführt. Ich bin zurück in meine Firma und dann konnte ich da nicht mehr bleiben. Die haben dann rumgeschwafelt vom 13. Monatsgehalt damals. Da war es ein Papierkiesel geschmissen, wenn als nichts zu tun war. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann es nicht sein.
Das heißt, du hast in einem sozialen Beruf einfach zu viel Menschliches erfahren, dass du gesagt hast, mit so einem Pferd mache ich mich da jetzt nicht.
Ja, und weg, du hast gut verdient, das ist klar. Nicht? Aber, und ich habe dann das noch was Humorvolles. Ich habe dann, ich hätte mir das patentieren lassen sollen, ich habe die gleitende Arbeitszeit euch geführt. Nicht? Ich bin morgens früher gekommen, abends früher gegangen oder später und so weiter. Da haben die eine Zeit lang zugeguckt, der Ding. Der Chef. Und dann haben sie mich zu sich zitiert und dann habe ich eine Kündigung gekriegt. Und die haben sie aber dann, ich glaube, zwei Tage später zurückgezogen. Nicht? Und dann habe ich gekündigt. Mein Kollege gesagt, was bist du des Wahnsinns? Du kriegst ja nichts, kein Geld, Arbeitslosengeld, nichts.
Ja.
Aber ich war einfach, ich habe gemerkt, ich muss da raus. Dann habe ich eine Zeit lang noch geschafft, auch in einem Altenheim, in einem privaten Alten- und Pflegeheim im Oderwald und so weiter und so fort. Und dann war aber klar, ich will Kunst studieren. Nicht? Und dann, meine Mutter war für die Tür gesehen, ich bin tüchtig und stehe mal Ding im Leben. Und dann habe ich in Karlsruhe studiert.
Und das war das, wo ich mich dann gefragt habe, so tatsächlich staatliche Schule für Kunst, ne? Ein Studium der freien Malerei und Grafik. Wie kann ich mir das vorstellen? In meinen Gedanken ist das eher so wie so Zaubererschule, weißt? So ganz emotional geht man an so Sachen dran und dann wird komponiert und wird gemacht. Ist das richtig? Lässt du jetzt meinen Traum platzen?
Nee, pass auf, das ist eine ganz andere Sache, sagen wir mal. Ihr müsst ja vielleicht wissen, ich habe ja, wie gesagt, mein Studium angetreten 1979. Und habe aber die erste Ausstellung, wie ich euch vorhin gesagt habe, 1972 schon gemacht.
Ja.
Also das muss man sich mal vorstellen. Ich habe ja schon, und nicht nur eine, ich habe ja dann wirklich mit Kunstfreunden, die waren alle ausgestellt, mit meinen Freunden oder auch ja, in der Gruppe und so weiter.
Da waren wir noch gar nicht auf der Welt.
Auf jeden Fall war es halt so, dass ich, wie soll ich denn sagen, jetzt habe ich den Vater verloren. Also,
du hast schon ausgestellt und hast dann Studium.
Und dann habe ich Studium begonnen, 1979. Und freies Studium heißt, also dass du, also es gibt ein Studium fürs Lehramt, nicht?
Ja.
Dann wärst du Kunsterzieher später, nicht? Am Hochschul, Gymnasium oder Grundhauptschule, wie es dann geht. So. Und das wollte ich nicht.
Aha.
Ich wollte mal Kunsttherapeut werden. Das war ganz interessant. Damals gab es einen Film vom Hab Griesshaber, es war ein großartiger. Er hat auf der Alp gelebt und war, der hat große Holzschnitte gemacht, war politisch sehr engagiert, links, ein toller Typ. Und der hat in einem Fernsehfilm einen Kunsttherapeuten gespielt. Und das hat mich so beeindruckt. Mhm. Der hat mit psychisch krank und so weiter mit Menschen geschafft und hat mit der Kunst eben, die wieder nicht sich spüren lassen und so weiter und so fort. Und dann habe ich einen Studienplatz tatsächlich gekriegt. Da gab es kaum was damals bei den Anthroposophen in Ottersberg bei Bremen. Und ich habe die Anthroposophie, ein bisschen was habe ich darüber gewusst, wie der Rudolf Steiner und so weiter und so fort. Aber da war flaches Land und alles und die Bäume und also so diese endlosen Alleen. Ich habe gemerkt, das ist nicht mein Ding und alles. Und dann da sind sie da rumgeschwebt mit den Gewändern, mit den Teebeuteln. Ne? Und dann habe ich, dann hat die Frau, die, und der Lehrer, der Chef von dem Ganzen war auch so, der wirklich so ein bisschen Steiner ähnlich, gell? Also ich habe da wirklich Muffe gehabt, irgendwie ging mir das nicht gut.
Das klar.
Ich war sowieso in der Zeit psychisch einfach nicht auf der Reihe. Und dann hat die Frau, die war sehr mütterlich, sehr warmherzig, diese Leiterin, also die seine Frau, seine Ehefrau, die hat gesagt, Herr Fresenius, die hat das geführt. Ne? Und hat gesagt, gehen Sie erstmal wieder nach Hause, werden Sie gesund und dann können Sie überlegen und so weiter. Und ich habe später Leute getroffen, die dort waren, die sogar durch die Anthroposophie durchgegangen sind, als Kinder schon und alles, Waldorfschule. Und die haben gesagt, das war mit die schlimmste Zeit. Also, oh, das, also ich bin froh, so froh, dass ich das abgebrochen habe.
Also du hast den Absprung geschafft und bist nach Karlsruhe dann gegangen.
Ja, genau.
Und also dann, das ist das erste Mal, dass ich höre, dass jemand sagt, ich war in Karlsruhe und dann war es besser.
Also ich habe, wie gesagt, freischaffen, das heißt dann kannst du eben, du studierst für dich Kunst.
Für dich selber.
Und da ist ja alles da, da ist eine große Bibliothek da. Und sagen wir mal, meine ganze früh hat meine Ausbildung schon begonnen, indem ich als junger Mann immer von der Mehlgasse hoch in die Labi bin. Die war ja in der Johannesstraße, die Landesbibliothek.
Ja.
Der schöne Kasten.
Ja.
Und da war ich im Lesesaal Stunde und habe Bücher abgeschleppt heim und gelesen und wieder hingebracht und also und halt hauptsächlich Kunstgeschichte, also Kunstkataloge und so weiter und was es da gab. Oder Magazine gab es damals ja auch schon, Kunstmagazine. Und da habe ich, weil ich halt unheimlich wissbegierig war und informiert sein wollte. Nicht?
Das heißt aber für mich jetzt einfach so, du bist zu dem Studium gegangen, nicht um Malerei zu lernen, das hast du ja schon lange gemacht, aber du hast die Grundlage, hast du theoretische Grundlage dort erlangt.
Ja, du hast halt, sagen wir mal, wichtig war für mich, ich war mal von daheim weg, ne? Ich habe da Studentenbude gehabt, da war zwar mein Freund dann, der Wolfgang Schuster, der Blueswolf, der hat da studiert auch und Germanistik und so weiter und der hat gesagt, du, bei uns wird ein Platz frei, dann bin ich da in die WG, ne? Da habe ich ein eigenes Zimmer gehabt und so, aber das war einfach eine gute Zeit, nicht? Und in der Akademie ist ja auch wieder interessant, wo war ich gesessen, die meiste Zeit in der Bibliothek. Wir haben ein großes Klassenzimmer gehabt, da haben die Leute riesige Dinger zum Teil gemalt. Mhm. Ich war am Tisch gesessen und habe mein kleines Blättchen gemacht. Das muss man alles mal sehen, gell? Mhm. Ich habe zwar dann auch mal ein paar größere Sachen gemacht, aber das Wesentliche, was mich beschäftigt hat und wo ich auch wirklich fokussiert war, das ist geschehen an dem kleinen Tisch und am Dach in Durlach, in dem Dachkämmerle, nicht?
Ja.
Bei der WG. Und da habe ich einen Zyklus gemacht, das waren Blätter, die habe ich gefunden, interessanterweise, unten beim Kiermeier auf dem Müll. Da waren das alte Abrechnungszettel vom Klamt, wo ich gelernt habe.
Echt?
Ich mir vorstellen. Da waren ja auch schon wieder, was weiß ich, 15 oder wie viele Jahre vorbei jetzt war.
Ja.
Und dann sehe ich die ganz vergilbten Zettel mit der Lochung oben drin. Dann habe ich mich entschieden, die Lochung, warte mal, die habe ich overgelost und habe auf die vergilbten Zettel Zeichnungen gemacht, Aquarelle, alles mögliche. So, die nach 5 groß waren die.
Ja.
Und für die habe ich dann, den Förderpreis gekriegt von der Kahnweiler Gesellschaft.
Zu der Zeit schon.
Das war natürlich eine großartige Sache. Da war ich mit einem Schlag halt im größeren Kreis bekannt.
Ja.
Aber das sind halt so diese Entwicklungen. Gell? Ich meine, später habe ich große Sachen gearbeitet. Gerade jetzt habe ich schon wieder in der Städtischen Galerie Tusche gehabt von 2,20 Meter auf 4 Meter oder so. Aber ich mit dem kleinen Format, das ist immer für mich noch sehr interessant und da bin ich treu geblieben. Und aber so 70, 100 und manchmal auch darüber hinaus. Ne?
Machst du jeden Tag?
Ja, aber ich weiß, also jeden Tag schon mal gar nicht, weil ich ausschließlich nachts schaffe. Also ich bin nach der Weide, leid froh, warum? Sag ich, da bin ich umgestellt, da kann ich mal Antenne ausfahren.
Gleitzeit.
Ja, und also nachts bin ich nicht. Und es kann sein, dass ich halt oben, weil ich durch euch aufgeregt war und so weiter, dass ich da noch an der Benzel noch schwimme heute Nacht.
Oh, das ist
also
cool.
Morgens weiß ich das nie, nicht, ob was geschieht. Ihr müsst euch das vorstellen, mein Hauptthema ist ja der Mensch, das Menschenbild.
Ja.
Aber halt nicht die Frau Meier. Ja, und der Herr Müller oder was nicht, oder in dem Sinne auch nicht nackt oder mit Huten angezogen, sondern das sind eben Menschen, die man sofort erkennt, die bewegen sich, das sind Athleten oder sind es Liebende oder sind es Väter mit Kindern an der Hand und eine Frau und so weiter oder alte Menschen, gebrechliche Menschen, Schmerz, Leid, die ganze Sache oder Aggression, das versuche ich da, also das stelle ich da. Und dass die Menschen sind auch blau oder grün oder ganz egal. Nicht? Also das ist mal. Und auf der anderen Seite, das Hauptthema ist ja eigentlich immer in Bewegung. Es gibt natürlich auch ruhige, stille Bilder. Aber meistens sind die Sachen in Bewegung, weil ich halt auch selbst ein Mensch bin, der sehr, sagen wir mal, sehr bewegungsintensiv auch erlebt. Und es kommt halt auf der Bühne, da sind wir mal bei der Mundart wieder, ja, kommt das halt großartig raus. Einfach mal, da lebe ich halt auf.
Ne? Da lebst du auf.
Aber ja. Tiere hast du nicht gemalt?
Tiere nur wenige, ja. Also, und ich bin wie nach Kenner der Zeichen jetzt nach der Natur. Das
ja,
so.
Ja, also ganz schade, selten. Da hättest du mal ein schönes Bild von unserem Leopold machen können.
Leopold, wer ist das?
Der hat sich versteckt wieder. Ah ne, guck, da kommt er gerade. Willst du ihn gerade mal rauslassen? Kurz
ja, ich glaube, wir müssen. Ja, warte mal.
Machen wir die der auf?
Warte mal. Machen wir die der auf?
So, gehst du kurz raus. Der kratzt gleich wieder und dann müssen wir wieder rein. Dann
muss er wieder rein, ja, klar.
Aber, weißt du, wir haben Sachen nämlich übersprungen, weil du gerade sagst, auf der Bühne. Noch bevor du nach Karlsruhe gegangen bist, hast du bei einer Band angefangen zu spielen.
Tyburn Hall
bei hießen die. Tyburn Hall, genau.
Später hat man gesagt, Prog-Rock, die Musik.
Ja, nicht? Ich wollte es gerade sagen. Also,
und das war 72, also ja. Da habe ich sowieso debütiert mit meiner ersten Ausstellung und mit der Schallplatte, mit der Langspielplatte. Dazu gestoßen bin ich 71, meine ich. Aber das war dann im Herbst oder was?
Waren die aus Speyer?
Nee, im Juni.
Ja, ja.
Im Juni 71.
Ach, du warst alles weh, super.
Ajo, wegen der Zahlen.
Ja, und dann haben wir zum Herbst hier haben wir die LP da aufgenommen. Ne?
Ja.
Und da heute Hans-Günter Glaser, dann sagt er vielleicht noch was aus Speyer. Das war ein Kollege von mir, der hat Friseur gelernt und ich dann auch in der Klamt. Der hat sehr gut zeichnen können, ne? Der hat so Kurse gemacht, so American, ja, die Zeichenkurse, nicht, was damals famous Artist. Und dann hat der Shay, hat er uns außen gezeichnet, so ein bisschen die Purple-mäßig, die, oh, ja, die Kepto. Und innen haben wir einen Kupferstich genommen von mehreren Jahren, den berühmten. Und dann haben wir da Sachen, haben wir oben einen Starfighter neu gesetzt, nicht? Mhm. Oder dann ein Tretbootel auf dem Rhein und eine Seeschlange ungeheuer von Loch Ness. Oder eine Seefekistel, ein Fahrzeug, was brettert und die Leute springen weg und so Zeug. Oder der Eiffelturm hinten in der Silhouette, ja, die Pyramide von Gizeh, nicht?
Und da habt ihr das Schallplatte damals gemacht?
Da haben wir... da haben wir Langspielblatt gemacht, nicht? Mit Heiberntal. Und wir haben viele Auftritte gehabt, haben wir... Golden Earring, was weiß ich, wo wir Vorgruppe waren, ganz verschiedene, Estengarten und Deich und so weiter.
Also,
war ganz schön.
Ich habe eine Beschreibung von eurer Musik gefunden, die musst du dann immer Monchi erklären, weil er im Englischen nicht so mächtig ist. Und zwar war das A Hammond-Driven Prog Quintet from Speyer.
Ja,
also Was habt ihr gemacht?
Die Hammond war natürlich großartig, eine große Hammond. Die war sauschwer, die musste man immer den Keller runtertragen.
Ja, also die Steine,
Holztreppe. Also jedes Mal haben wir Blut und Wasser geschwitzt, bis das Ding da drüber war und wieder drunter.
Also man könnte sich vorstellen, das ist wie Waschmaschine und ein Trockner kombiniert und das muss man in den fünften Stock
schlagen. Ja, und dann hat er das Leslie-Kabinett dabei gehabt. Alter, das war das Ding, wo ne, der sich dreht. Ja. Macht. Und das war Wahnsinn. Und der Reinhard Margin, leider lebt er nicht mehr, aus Schieferstadt, das war ein hervorragender Pianist, der hat in der Kirche in der Orgel gespielt, also im Gottesdienst auch. Ne? Und der hat halt auch klassische Sachen mit eingebracht. Ne? Das ist ja deswegen die Moltogata von Bach und so weiter. Und der ist auf dem Ding rum, wie ein Derwisch, Wahnsinn. Also der hat, das, und das war auch das, ich schneide nicht unbedingt immer gut ab bei der Kritik. Und dann haben wir geschrieben, so nach Mutter, wie ein abgestochenes Schwein. Nicht? Ich war damals sehr fasziniert, ich bin immer noch fasziniert, ich finde einfach ein toller Mann, von Chris Farlow, dem Sänger von Colosseum.
Aha,
das war ein Weißer mit einer schwarzen Stimme, Wahnsinn. Okay. Und Tom Waits und so Sachen. Nicht? Aber dann habe ich halt den Falo so ein bisschen, weil ich habe so ein bisschen was Opern oder Tenorhaftes und Bariton bin ich, dann habe ich den da so ein bisschen gequält. Und das war sicher nicht immer gerade zum Besten. Aber den Leuten hat es gefallen und ein guter paar Kritiker waren auch nach Aussicht.
Du, aber das hat zu deiner Zeit gut gepasst. Und es hat uns sehr gefreut, als wir die Sache angehört haben, wir gedacht haben, wow, progressiv, für die Zeit war schon heftig, aber
doch,
gut.
Der Bassist war sehr gut, ne? Der war auch so ein bisschen Jazz interessiert und der Werner Gallo, der ist so dann später Mediziner geworden und der Hans Tischan, der spielt ja heute, also noch, wenn wir spielen, noch spielt er Schlagzeug bei uns.
Ah, da wären wir schon fast, muss schon nochmal, lass mal gerade den Hund wieder, nein, der kratzt an der hast du gehört? Warte mal. So.
Ach, da, dann geht's gleich besser hier.
Wackelt
mit dem Spann sehr.
Sollst du ein bisschen hier lecken, Zecke.
Ja. Zwiegen tut er ja nicht, gell?
Nee,
also, ist ganz lieb. Kannst schon streicheln. Also, da wären wir jetzt aber schon ein bisschen bei der Musik. Ne? Also, über die Malerei das ist nicht verwunderlich, dass du, also es ist immer, wenn man dich kennenlernt, ist es, und du sagst auch so, bist ein bisschen in Bewegung, ein bisschen hebelig, aber es ist klar, da geht mehr als nur die Malerei. Du hast dich musikalisch sehr stark betätigt und besonders in meinem Geburtsjahr, ist 1977, hast du Blues und Blödel dann mit begründet.
Ja.
Für alle, die das nicht kennen, ihr seid Banausen. Muss man es wirklich sagen, wer in Speyer wohnt und kennt Blues und Blödel nicht, das kann es eigentlich nicht geben, so jemand. Für alle, die das aber jetzt wirklich nicht kennen, man kann sagen, aus dem Bandnamen ergibt sich das schon ein bisschen, das ist Blues.
Ja.
Und das ist Blödel.
Ja.
So, das ist Klamauk. Und auch
ja,
ein bisschen
aber
mehr.
Wir wollten es ein bisschen nicht, und zwar Blues, UE sowieso.
Ja.
Und Blödel, das war natürlich eine Entsprechung mit OE.
Ja.
Und wenn Blödel mit O schreibst und zwei Pünktle, das ist einfach wirklich blöd.
Das ist blöd.
Und das gibt dem Ganzen halt auch, wir wollten alle sagen, wir blödeln, aber auf ein bisschen mit, also schon ein bisschen geistreich. Ne?
Auf jeden
genau,
Fall.
Das war die Idee. Aber ihr Männer, was für uns ein ganz wesentlicher Auslöser war, das waren zwei Dinge. Einmal die Joy Fleming mit ihrem Neckarbrücke Blues.
Ah,
ne?
Ja.
Dann hat die ja 71 komponiert und 72 ist er erschienen. Und dann haben wir natürlich auch alle mitgekriegt, das ist ja logisch. Ne? Und dann die Initialzündung für Blues und Blödel in der erweiterten Form. Das war, also im Altstadtfest haben wir gespielt, auf dem zweiten Altstadtfest, 76.
Eine kleine Korrektur, der Klaus hat uns gebeten, das nochmal richtig zu stellen. Das war 1977.
Am ersten war ich krank, da konnte ich nicht runter. Und da bin ich morgens aufs Altbertl, hab die Stadt auch geguckt, bin runter in die Schwarzamsel und hab den Altbertl Blues geschrieben, bin mittags zum Wolfgang, da haben wir oben, es steht in der Zeitung, ich hab's heute nochmal nachgelesen.
Stimmt wirklich.
Wären zwei junge Männer, also namentlich, dann die Namen gesagt, zu der Blueskapelle auf den Holzmarkt und hätten dann ein bisschen Blues, paar Bluesstücke gespielt und unter anderem, also der Renner wäre gewesen, der Altbertl Song, ne?
Ah, ja.
Und das war dann beim dritten Altstadtfest 1977.
Und der Vollständigkeit halber auch hier kleine Korrektur, das war dann ein Jahr später 1978.
Haben wir dann auch den Namen gehabt und sind mit dem Christoph Stadtler, da waren wir zu dritt,
ja.
Der hat beim Wolfgang damals Gitarre gelernt, zwei Gitarre und Gesang, sind wir in die Retscherin. Und das andere ist ja dann quasi
Speyer-Geschichte.
Ja.
Oh, siehst du, waren wir auch schon auf derselbe Bühne gestanden.
Ja.
Die Ruine ist klasse, einfach.
Wunderbar.
Ja. Blues und Blödel war von Anfang an, also war klar, dass es pelzig sein muss. Es war klar,
ja,
dass
wenn man einfach Spaß drauf gehabt, ne? Genau.
Waren da noch andere Vorbilder, außer jetzt hier?
Nee, pass auf, was interessant war, ja. Wir haben gespielt, leider habe ich das Datum noch nicht. Ich habe da auch gefragt in Schieferstadt, aber die sind ja auch also jung, dass sie es nicht wissen. Ich habe gesagt, sie sollen neben. Und bist du pensionierte Mitarbeiter oder Mitarbeiterin anrufen. Die Schieferstädter, die haben ja schon viele Jahre ein Jazzfestival, Jazz im Grün, da haben wir schon gespielt.
Oh, ja.
Und vorher hatten die, ich weiß gar nicht, wie oft das war, Mundart. Die haben es gleich geschrieben und getrennt. Mundart. Und da haben wir gespielt im Rahmenprogramm damals in Schieferstadt vom Rathaus. Und die Veranstaltung, halten euch fest, die hat Käse verumme. Das hat in zweifacher Hinsicht stimmt. Die Leute haben keine Eintritt zahlen, bis um mir einer gekauft.
Und ihr habt nichts gekriegt.
Aber als Belohnung haben wir dann oben das Freikarte gekriegt von der Wolfgang Ambrus und so Band.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, das gibt's ja nicht. Der macht ja nichts anderes wie mir. Aber der Schlagzeug dahinter, ne, Tom.
Ja.
Und Keyboard und so weiter. Und dann, ne, von dem Zeitpunkt an, haben wir uns noch zwei Musiker gesucht. Und dann waren wir zu fünft. Also das habe ich mir wirklich zu verdanken. Und ich habe gesehen, er ist ja Jahrgang 52, wie ist er, ist glaube ich im März geboren.
Ja.
Und also das, so Sachen brauchst du halt, so Erlebnisse. Mhm. Ne, gell? Das ist, ja.
Seid ihr mit Blues und Blödel auch gut rumkommen? Oder war das so Sache, dass ihr gesagt habt, wir müssen eigentlich so ein bisschen regional bleiben, weil wegen dem Dialekt?
Halt. Ja, nee, wir sind eingeladen worden, wir waren dann schon in der Palsa unterwegs und sogar im Saarland haben wir gespielt, den
nee.
Spaß gehabt. Ja, ja.
Wirklich?
Und, aber ich mag die Saarländer, das haben die gespielt, ja.
Ja.
Und dann, Leute, das ist natürlich, das war unser kriegster Eck, das war ein Sonntag, der 15. September 1991, ich habe nochmal nachgeguckt, da haben wir einen Gig gehabt auf dem Roten Platz in Kursk, in unserer Partnerstadt Kursk.
Ja.
Und da haben wir gespielt für 30.000 Leute.
Also unglaublich.
Das war die Ivan-Nummer. Und kam, habe ich gesagt, Rock'n'Roll, haben die alle gedopt, gell?
Ja.
Und dann haben wir gespielt, fetzig und alles. Auf einmal geht hin das Feuerwerk los und sofort war alles Licht aus auf der Bühne. Die Stecker raus, verstehst du? Da waren wir da gestanden. Ah, da war Glas, war Glas. Es gibt halt das Feuerwerk. Ne?
Ja, ja.
Und das Feuerwerk war kaum rum, alles hochfahren war wieder. Und dann habe ich noch Musiker geholt, habe ich Musiker auf die Bühne gebeten, junge Leute von Kursk. Und da ist dann einer auf die Bühne, da hat dann gleich einen brachialen Schrei losgelöst. Und dann haben die haben sie dann kurz später, also in dem Sinne, von der Bühne geholt. Kannst du eine Sache abgeführt. Das war, wir sind halt kleine Auto und fortgefahren. Aber das war ein unglaubliches Erlebnis. Und dann war ja eine alte Frau stand da, die hat uns zugehört. Und wir singen ja die Dinscher, das kennen wir ja nicht.
Die Dinscher, die
und,
nicht kommen.
Ja, und dann habe ich der Frau das erklärt. Und dann hat die Frau mir in lautmalerisch hat die mir aufgeschrieben, also erstmal die Geschichte, was die Dinscher sind, und so, was ich als immer mache. Und dann die erste Strophe auf Russisch. Und seit der Zeit singe ich ja das Ding mit der Einführung.
Ja,
und, ja genau. Ne? Und das war halt einfach großartig. Es war 91, da war die Jutta Glaser mit dabei, mit der Musik.
Aha.
Wir waren später nochmal auf dem Jazzfestival in Kurska eingeladen. Und als Wiedergutmachung für Umme sind wir aufgetreten beim ersten Jazz im Grünen 1986 mit Blues und Blödel waren wir sogar der Hauptakt. Also,
mit oder ohne Gage?
Was willst du mehr? Da haben wir Gage.
Da haben endlich mal Gage gekriegt.
Ja, genau.
Ja, aber sag mal, in Kursk habt ihr da auch die pelzische Sache gesungen?
Ja, ja, das war die halt exotisch. Aber, da geht es halt um die Musik, ist klar. Ja.
Also, ihr seid schon auch ordentlich rumkommen. Du selber natürlich auch, ne, bist in der Welt schon rumkommen. War Blues und Blödel eigentlich, kann man das sagen, bis heute immer Bestandteil von deinem künstlerischen Ausdruck? Weil das war ja nicht deine Hauptaufgabe. Ne? Deine Hauptaufgabe ist, du malst.
Ja, das ist mir das auch. Also das ist ja das, wo ich quasi earn the money, wo ich mein Geld verdiene. Mal mehr, mal weniger, aber meine Frau ist ja zuverlässig an meiner Seite. Nee, das muss man einfach sagen.
Ja,
ne? Ich wollte das nicht, ich wollte kein Kunsterzieher werden. Ich schaffe jetzt mit ganz kleinen Kindern, mit Vorschulkindern schon, ach Gott, über 10 Jahre, beim Pablo in der Malschule. Ne?
Ah, ja.
Das macht da einfach Spaß mit den Kindern. Ne?
Schön.
Die haben so viele Ideen, ich bin dort der Handlanger, ich bringe denen die Bleistifte und den Ton. Wenn man mal was fragen kann, ich noch was zeichnen, aber das ist einfach klasse, das tut einem richtig gut. Ne?
Ja. Das heißt aber, Blues und Blödel gibt es heute noch.
Ja, also unterwegs. Zu singen, das macht mal halt einfach Spaß.
Ja.
Deswegen mache ich ja öfter mal Projekte mal im Hering oder mit anderen Leuten zusammen.
Ja.
Die Beatles, weiße Album haben wir ja gemacht und so. Ne?
Ja, genau. Ihr wart jetzt gerade im August, warst du hier in der Halle 101 Sachgewest, ne?
Ja.
Und hast da einen Abend lang mitgespielt. Das war aber nicht mit Blues und Blödel, da war das so All-Star-Band.
Genau, genau. Doch, das macht immer wieder Spaß. Ich singe halt gern, bin halt auch gerne auf der Bühne. Und wenn die Leute noch Spaß haben und kommen, ist ja in Ordnung. Ne?
Das heißt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr auch früher schon nicht arg viel vom Probe kalte. Ihr wart immer schon eine Band, die hat sich dann für den Auftritt getroffen.
Ja, also wir haben dann tatsächlich einmal vorher, ich habe immer gesagt, wir spielen sie nochmal durch die Sache.
Das ist auf Nummer sicher einfach gehen, oder?
Ja, und ich bin ja dann als manchmal geschwommen. Also schon bei meinem Rhythmus, was weiß dann ich, der Wolfgang war immer auf der Takt, der Schuster, gell?
Aha.
Und dann hat der Christoph gesagt, Wolfgang, wir kennen ihn doch, los, doch, das ist unsere Aufgabe, da mitzuziehen und zu machen und so weiter.
Also, ich sehe da Parallele. Ich will da mal kurz erzählen, wie ein Auftritt bei uns so aussieht.
Ja, okay.
Ne? Der Monchi definiert der Auftakt und wo die 1 und wo die 2 ist, das definiert er.
Ja, okay.
Und der Rest von der Band hat gefälligst zu folgen. Und das immer leid geprüft.
Ihr seid aber gut.
Ja, das sagt er jetzt. Ne? Und wir fallen ihm dann an, nicht in die Rücke, dass man sagt, nee, die Enz ist aber da oder so. Nee, dann machen wir es halt so. Und ja, ihr als Sänger, das ist ihr, gebt es vor, natürlich. Ne?
Ja, nee, du musst, weil ich ja manchmal auch anziehe im Tempo oder so. Ja, ja, also das ist aber alles in Ordnung. Ich habe nie Note gelernt oder so.
Ja.
Ich spiele auch gern Klavier, ich improvisiere dann so ein bisschen, nicht?
Ja.
Und da meine Schwiegermutter Mutter hat sehr Spaß dabei, meine Frau. Das mache ich ja, das tut mir alles gut. Das habe ich früher schon, habe ich mich also irgendwo hingesetzt. Meine Großeltern hatten so einen Tanzsaal in einem kleinen Dorf bei Alzey und da waren 2 Klaviere sogar gestanden, eins unten, eins oben. Und da habe ich mich einfach als Bruder schon hingeguckt, da habe ich einfach Spaß gehabt.
Ja.
Ne?
Genau.
Schreibst du neue Lieder noch?
Ist schon länger, haben wir jetzt nichts mehr. Wir haben noch mal was gemacht, aber das ist schon länger her. Nee, nichts mehr. Wir waren halt auch eine gute Mischung. Ne? Der Wolfgang, der hat Witz und Sprachhumor. Der hat Germanistik studiert, also kommt auch von der Sprache her. Und der Christoph musikalisch noch Dinge mit eingebracht und dann ist das einfach zwischen uns so das geflutscht. Ne? Also im Prinzip, wir waren dann, wenn bei den Beatles Lennon McCartney, wäre es bei uns Stadler, Schuster, Fresenius gewesen. Ne? Also die drei, weil die mit der Musik achten. Wo der Wolfgang natürlich auch Musik beigebracht hat. Und ja. Ich habe manchmal auch Sachen schon gesungen, wo ich irgendwas halt ein Ding im Kopf gehabt habe. Ne? Also wenn es jetzt nicht gerade was war wie die Dinja oder Kiss von Prince. Ne?
Genau. Der Prinz vom Hasenpool.
Ja, genau.
Ja, was man auch gesehen hat jetzt gerade im August, dass auch Leute wie der Matthias Debus oder sowas dabei sind. Das heißt, du oder ihr seid einfach untereinander auch Kollege im Musikerkreis.
Ja, der ist nicht so gut, ich meine, der TC.
Wahnsinn.
Die hat Sound alles. Ne? Da hat damals die Prüfung in seiner Hochschule als Bester, ich glaube seit 20 oder 30 Jahren, hat gerne so eine Prüfung abgelegt.
Wirklich?
Der ist einfach sagenhaft. Ne? Ja. Und halt ein ganz lieber und bescheidener Mensch, also selbstbewusst, ist ja klar. Unsere Frau ist ja auch überragend, die Alexandra Lehmler.
Ja.
Auf jeden Fall, die ist doch nicht so gut, dass er bei uns so als Bass spielt, wenn wir das machen.
Das ist toll. Gegenteil,
der hat auch Spaß dabei. Ne?
Das ist richtig toll.
Das finde ich schon klasse. Ne?
Habt ihr das oder merkt ihr das jetzt auch noch, dass wenn ihr dann ab und zu mal wieder auf der Bühne seid, dass da schon auch jüngere Leute dann im Publikum sind, die mal vielleicht in der Zwischenzeit, wo das nicht so in war, der Dialekt, ne, den man nicht so gesehen hat.
Also ich habe das viel, dass die Spaß haben wieder. Ne?
Ja.
Es sind ja dann die Kinder von unserer, wenn so will, von unserer Fans. Nicht?
Ja.
Also was heißt, ja, unsere Fans, die von waren Dormals. So alt wie mir. Die waren auch zum Teil ein bisschen älter oder halt jünger, nicht logisch. Aber meine Frau zum Beispiel, die ist jetzt, die ist Jahrgang 68.
Ja.
Und die hat halt eine Freundin gehabt, die sie mitgenommen hat oder was. Nicht? Also die hat uns nie gehört. Ich habe sie gestern nochmal gefragt.
Ja.
Also er dann später, wir sind ja schon lange jetzt auch verheiratet und zusammen und so, aber die war zum Beispiel, die war da nicht dabei, aber andere zum Beispiel, die Mutter, wo ich euch erzählt habe, mit der ich bin, deren Tochter, da haben die Eltern die einfach mitgenommen schon ins Konzert, die kennt mich tatsächlich, wie sie Mädchen war, vielleicht von 12 Jahren oder so, 10, 11, 12 oder was. Ne?
Ja.
Naja.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe das Plattecover vom Altpedal Blues, ist mir als Kind noch gegenwärtig.
Ja, da holt man jetzt Paper, ne? Da haben wir das Paper gemacht mit Speyer Malait.
Ja, guckt euch das mal an, ihr Leute, wirklich, wir machen das in die Shownotes, das Plattecover, nein, dass man es mal auch gucken kann. Das sieht aus wie Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club, wie das Cover. Nur alles Speyerer Leute waren das.
Ja, da drauf, ja. Ne? Und interessant, bei den Beatles stehen ja die Pepper Beatles im Mittelpunkt und neben an der Seite stehen ja die Wachsfiguren Beatles von der Madame Tussaud.
Ja,
nicht?
Ja.
Also ich schon wieder zitiere von sich selbst, aber natürlich, also um quasi auch eine gewisse Historie da schon aufzuzeigen,
ja.
Wo das ja gar nicht so viele Jahre auseinander waren, nicht? 62, 67, ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Viel,
da war Licht, das waren ja Lichtjahre für die Beatles, für das, was die gemacht haben. Und da haben wir dann Musiker gestellt, sozusagen die richtigen Musiker von uns, haben wir da hingestellt. Der Werner Goos, der Johannes Fries, ein hervorragender Schlagzeuger, Werner Goos, Gitarrist, Studiomusiker und so weiter. Der Schmeerbeck war dabei gestanden und der Erb, der Trompeter, Klassik und so weiter, die haben wir dann
zugestellt. Also ihr habt insgesamt in eurer Bandgeschichte, so was diese Plattecover betrifft, das merkt man schon, dass da auch einige Leute sehr kunstinteressiert waren hinten dran. Pfalz-Punk habt ihr...
Ja, Pfalz-Punk, da haben wir ja sogar Original-Sicherheitsnudeln neu gesteckt. Ne?
Ja.
Und die haben wir knallegelb gemacht mit schwarzem... Da sind wir ins Riffraff, das war ein Laden in Karlsruhe, da ist Klamotte Kaffee kennen als Punker.
Ja.
Die haben uns ausgeliehen, ne? Ich brauche das normal nicht.
Brauchst
da haben nicht. Wir uns schön ordentlich als Punker da ausstaffiert und haben sie auf die Weih-Ding gestellt, auf die Weih-Bank in der Schwarze Amsel. Und da wurden die Fotos gemacht, oben noch das erste Geweih, nicht? Oder so. Und der Wildsau, glaube ich, war es. Ne?
Ja.
Genau, ja, das haben wir schon. Und die Schrift halt also ausgewählt, die Type. Und jetzt hat er einen Roman veröffentlicht, einen jungen Mann. Und dem habe ich das gerade mal geschickt gemailt, ne, dass er mal sieht, weil das ist genau die Ästhetik. Natürlich wieder.
Ja, von den Sex Pistols, so
die
Zeit war das gewesen.
Ja.
Und bei Das darf nicht wahr sein, war doch der Aff, ist das vom Altbattle?
Der King Kong, ja, natürlich.
Ist der auf dem Altbattle?
Der King Kong auf dem Altbattle.
Sau gut.
Ja, das hat der Michael Heinlein, der hat eine schöne Sache gemacht. da hat einmal die Geburtstagstat gemacht. Uspaya ist mit 1000 Jahren. Ja. Da hat er so schöne Tatte. Also aus Gips, ne? Und so weiter.
Ja. King Kong auf dem Dom habt ihr euch aber nicht getraut, oder was?
Nee, Albert. Ah ja, das muss ja ein schlankes, muss ein tall Building sein, verstehe ich. Kannst du kein Breit Albert nehmen, kein Breit Dom nehmen. Genau, ja, ja.
Ah, das ist aber schön. Also ja. das ist mir wirklich als frühe Erinnerung noch im Kopf. Das hat sowohl mein Vater als auch mein Onkel haben die Platt gehabt. Ja. Und mein Onkel war ein großer Musikliebhaber, der selber Bass gespielt und war eigentlich nie nachts vor zwei irgendwie daheim. Und ja, so, ja. So, da war auch Altstadtfest, da war der das ganz Wochenende, war der fort, immer gewesen. Der hat die Platt immer auch gespielt, so der Altpedal Blues, erinnere ich mich ganz früh dran.
Ja. Ich meine, der Prinz vom Hasenpool, das ist ja aber eine Arbeit von mir, nicht? Ja. Die finde ich auch sehr fetzig, die habe ich daheim noch in der Wohnung, die wollte ich ja nicht verkaufen. Das ist eine Zeichnung, die ist bei Michael im Atelier mal entstanden, da hat ein schönes Atelier gehabt in der früheren Stadtbücherei. Ja. Das ist da, wo jetzt eine Kulturhof Flachsgasse ist. Und da hat ein ganz großes am Anfang gehabt, war richtig viel Platz. Da hat die Stadt immer mehr halt abgeknapst, weil sie es halt auch gebraucht haben. Und jetzt habe ich mich auch gesetzt und das hat auch geklappt. Jetzt ist der Fred Feuerstein drin. Mhm. Das hat der Kulturausschluss beschlossen, das ist ja ein Speyerer Maler 8, da ist ein Stück älter wie ich, ich glaube, da ist 45 geboren oder 47 und das ist jetzt sozusagen der Nachfolger von Michael und das ist auch ein geselliger Mensch und da macht er mal Idee auf und er neu kann und die Leute können gucken und da war ich sehr glücklich, weil er raus musste, da wo er war. Ne?
Mhm. Sag mal, können wir jetzt noch was von Blues und Blödel in der Zukunft vielleicht erwarte? Werdet ihr auf die Bühnen als noch gehen?
Ja, also, es gibt die Musiker selber sagen, wo man nicht mal wieder was machen. Also, ich habe da nichts dagegen. Nicht? Ja. Wir haben ja, das was ja auch sehr schön war, war ja der Auftritt im Paradiesgarten. Ich weiß schon gar nicht mehr, das war jetzt auch noch nicht so lange her. Da waren die Leute, sind die Leute, wie gesagt, wie du sagst, die Jugend.
Ja.
Also, waren dann schon wieder die Kinder, ne?
Ja.
Von den Leuten. Nicht? Und also, ja, das kann ich mir durchaus vorstellen.
Nicht? Weil wir haben so das Gefühl, seit mir Musik machen, ist es eigentlich Jahr für Jahr gestiegen. Das Interesse
an Mundart,
An Mundart. Man merkt das wirklich. Ich weiß nicht, manche, vielleicht kannst du das sagen. Du bist ja wirklich Gründungsmitglied von der Band. Am Anfang war da noch nichts.
Also als ich angefangen habe, 99 mit der Mundart, da hat es keiner interessiert. Du hast ja wirklich sogar vom Veranstalter wortwörtlich gesagt kriegt, wie Deutsch und dann noch auf Mundart. Nein, das wollen wir nicht her.
Ich hab da das gehört,
haben wir öfters gesagt kriegt, denn nur einmal.
Ja.
Und wir haben es aber durchgezogen, trotzdem. Ja. Wir haben es trotzdem durchgezogen. Aber es war, ich weiß es nicht, war das bei euch nicht so?
In der Zeit, also wie wir da angefangen haben, wir haben ja. Ja, wir haben es ja gesagt, wir haben ja 77 haben wir angefangen zu spielen. Ne? Du kannst noch gut machen.
Kurt Dehn war ja auch sowas.
Ja, oder? Ich habe mir das gerade mal ein bisschen notiert. Also in dem Sinn, die Mundart, das gibt es ja schon seit den 50er Jahren, 60er und so weiter. Der Dehn ist 20 geboren zum Beispiel.
Ja.
Wer kennt ihn nicht? Ja, so ein guter Palz war ich nicht. Und wie viele andere eine echte Pilserach gehascht. Nicht?
Ja,
und so weiter.
Ja. Ja.
Oder der Kurt Kutterer, der ist 28 geboren, in Speyer.
Ah.
Der war ja, der hat ein Versicherungsunternehmen gehabt, also Versicherungen verkauft, ja. Und hat halt auch dort Arzt einen Titel geschrieben und schon aufgetreten. Nicht?
Ja.
Und das war dann in der Zeit, und die haben der Kutterer habe ich gerade gesehen, der hat ja, glaube ich, sogar noch in die 10er Jahre, jetzt hat er noch ein paar Sachen gemacht, ich glaube, der lebt jetzt nicht mehr.
Ja.
Und dann darf man ja nicht vergessen, den Michael Bauer, der ist 47 geboren und der hat auch sehr viel Mundart gemacht, seit 75 hat er getextet auch und er hat Songs und Gedichte geschrieben und ist auch selbst vorgetragen noch, über die Betze damals ganz früh schon ein Schallblatt gemacht. Und ist mehrfach ausgezeichnet worden. Nicht? Aber da hat auch hochdeutsche Texte und so weiter geschrieben. Also der Michael Bauer, der gehört da in jedem Fall auch mit dazu. Und dann der Arno Rhein-Frank, mein lieber Freund, der 34 geboren wurde in Mannheim und dann in London verstorben ist. Der ist damals weg, wie haben wir gesagt, also Wehrpflicht in Deutschland wieder eingeführt worden ist nach dem Krieg. Und hat er gesagt, jetzt wird er genug. Dann ist er als junger Mann ist der weg nach England und hat also ganz Leben lang dort gelebt. Er ist eins, ist er gestorben. Ja. Und der hat ein Pilzerwetterbuch rausgebracht, 2003, aber viel früher schon Texte gehabt, Mundart gedichtet, die mir dann vertont haben. Mhm. Der Wolfgang Schuster, ich habe schon gesagt, als Germanist, der kam, der kam, ich habe da was gesehen vom anderen Rheinfrank, den haben wir nicht gekannt. Und wir sind dann halt richtig gute Freunde waren. Und ich habe ja mit ihm auch Projekte dann zusammen gemacht, mit dem Anno noch. Ne? Mhm. Genau. Also das hat auch schon eine Entwicklung. Ne? Das was vorher Entwicklung. War, kann ich nicht sagen, gell? Wie die ja. Leute. Aber wo was auf Platte war und so weiter und so fort oder im Radio zu hören, das war so seit mit 50 Jahren, denke ich. Ja. Mal, ne?
Also von meinem Empfinden her ist es in der 80er, 90er Jahr, war das nicht wirklich im Bewusstsein auch von der Jugend, wir haben es schon mal uns beide schon mal drüber unterhalten, Monchi, als das dann aufkam mit der Band Bund hier in Speyer,
ja.
war das zuerst mal mehr als befremdlich. Das heißt, da gab es irgendwo zwischendrin gab es ein Loch, wo das nicht so wirklich in war oder wo uns das nicht in den Sinn gekommen wäre als Jugendlicher, dass man im Dialekt Musik hört.
Aber sag mal, haben die nicht da Hochdeutsch gesungen, die Bund?
Zum Schluss.
Am Anfang Mundart.
Nur Mundart.
Okay, ja. Alles klar.
Nur Mundart. Das
habe ich jetzt nicht drauf gehabt, ja.
Und es war erst mal ein ganz komisches Gefühl gewesen. Aber ich muss sagen, dann also hat sich das mit jedem Jahr wurde es ein bisschen deutlicher, dass die Leute gesagt haben, ach, das ist eigentlich schön.
Ja.
Und wir retten ja eigentlich, ach so, und das ist richtig, das ist eine gute Sache. Und dann kann man ja sagen, dass du ne, jetzt in der Tradition vom Kurt Dehn, dass ihr das über die Zeit mit rüber gerettet habt, dass man die Musik weiter hört.
Ich bin lieber mit der Joy Fleming. Das war ja ein einmaliger Ausflug von ihr, nicht?
Ja.
Aber das hat so viel Pep gehabt und Fetz war so fetzig.
Hättest du gerne mal mit der gespielt?
Das hat sich irgendwie nicht ergeben. Natürlich, ja klar, aber die hätte mich ja an die Wand geblosen. Ne? Die hat ja eine Stimme gehabt. Ich habe gerade wieder Sache gehört, von der gehst dann so unglaublich. Ne?
Ja, das ist schön.
Aber Mundart, ich meine, warum Mundart? Das ist halt, die hat halt Qualität. Mundart, du kannst Dinge, auf der einen Seite ist es sehr intim, dann ist es sehr, kommt es vom Herzen her, es ist auch eine warme Sprache. Sehr poetisch, kannst du sagen, sehr humorvoll, auch mal scharf oder ironisch und so weiter. Du kannst halt, es hat sehr viel mehr Zwischentöne wie das Hochdeutsche, es ist halt einfach so. Ne?
Ja.
Und jetzt gerade, wie ich unterwegs war, wir waren mit drei Fraseni-Ehepaare unterwegs, die eine lebt in der Schweiz und der Anna, lebt am Bodensee, am Tegernsee. Und der ist geboren in München und so weiter. Und der hat gesagt, ach, wie schön, dass ihr Mundart retten. Und der hat auch noch eine Klangfärbung natürlich. Nicht? Aber als Arzt der große Praxis hat er halt dann auch so ein bisschen geglättet gesprochen. Aber der hat gesagt, es ist so schön, euch zu hören, die Barbara und mich, nicht? Wenn wir ihr Mundart reden. Und er hat gesagt, er hat den Eindruck, dass es immer mehr zurückgeht. Wenn es nicht mehr gesprochen wird in der Familie. Das ist natürlich dann klar. Nicht?
Das ist ein bisschen der Grund, warum wir auch gesagt haben, wir wollen gern den Podcast machen.
Ja.
Und auch uns bewusst natürlich entschieden haben, dass wir das auf Pelzisch machen, weil es muss gesprochen werden, gehört werden und es ist eine sehr gute Zeit dafür. Ich habe das Gefühl, dass die Leute sich auch wirklich dafür interessieren. Mhm. Ja, bleibt uns nur zu hoffen, dass du als Künstler, sowohl als Maler als auch als Musiker, noch lange nicht in Rente gehst. Für dich gibt es auch keine Rente, oder?
Nee, ich freue mich halt immer, wann ich wieder schaffen kann. Und mal. Ja. Ich habe jetzt wieder ein paar Hälsle mitgebracht aus Amerika, obwohl da gab es nicht so viel. Da war alles so trocken dort in der Wüste. Aber ich hab ein paar Hälsle mitgebracht und da will ich jetzt einmal tragen, wieder schnitzen, wie hat man die betrachtet und so weiter. Ja. Nee, und halt arbeiten, das macht mir einfach riesen Freude. Nicht? Also, und die Musik, klar, also da bin ich froh, dass ich da noch was machen kann, sowohl mit meiner Band dann noch, also gelegentlich, wie wir uns halt auch noch treffen. Oder dann auch mit jungen Leuten, wie mit dem Tizi, im Hering und so weiter. Das macht einfach Spaß. Ne?
Das ist schön. Genau. Also da hoffen wir ganz arg, dass noch ganz viel von dir zu sehen und zu hören ist. Leute, geht in die Ausstellung. Ne? Du hast gesagt.
Ja, sie ist leider, heute haben wir sie abgerahmt. Nee. Also, was heißt? Ja, die war bis am 25. Oder war damals 16. bis 16. so irgendwas. Und ich war ja gerade dabei, wie sie abgebaut war. Aber ich habe einen lieben Freund gehabt, der hat noch geguckt, der hat es abgerahmt. Ja. Und heute sind die zwei Männer gekommen von der Spedition und haben sie heimgefahren. Also, alles, es ist wieder alles unter Dach und Fach.
Alles unter Dach und Fach.
Ja, ja, und jetzt muss ich mal ein bisschen Platz schaffen und dann wird wieder geschafft. Ich habe ja schon, die erste Nacht habe ich schon hier gelegt wieder.
Und haben wir schon gehört, hoffentlich konnte man dich ein bisschen inspirieren, dass du durch das viele Gequatsche hier vielleicht noch eine Idee hast und heute Nacht wird der Benzel geschwungen.
Das kann sein, das
sind
ja.
Sind die Dinscher im Haus?
Ich werde euch berichten, ja. Die Dinscher haben wir tatsächlich halt gehabt. Da ist nämlich die Altgarde, die ist abgeschliffen worden, die wird gemacht.
Und sind sie gekommen?
Marsch ins Garage da drauf.
Sind sie gekommen?
Wie ich vorhin aufschließen wollte, war schon abgeklebt.
Sehr gut.
Also ich danke euch beiden, gell, das habt ihr klasse gemacht. Und,
vielen Dank,
dass du gekommen bist. Zu hören. Ja. Ja,
vielen Dank. Also bleibt vielleicht noch eine Frage, und zwar ist es immer die Schlussfrage. Weißt du, das ist ja Fisimadende, der Podcast heißt Fisimadende.
Ah, okay.
Und du hast ja gesehen, draußen vom Haus steht ein Zelt.
Ja.
Da werden wir jetzt die Nacht verbringen. Also wenn es dir zu mühsam ist, ja, heimzufahren,
kann noch, ne?
Kannst du auch noch.
Und ein Hund dabei, der gibt und, auch warm.
Ja, der Leopold, genau, gibt auch warm.
Ja,
ja.
Ja, mit dem Zelt, sag mal, wisst ihr, wo das herkommt, das Wort? Ist es tatsächlich eine Visite de Matin oder was?
Genau. Ah, oui.
Nee?
Ah,
oui. Okay, ich kann ja kein Französisch, aber das hat man mal.
Ja,
der Arno Reinfang, der hat mir das mal da gesagt, ja, wie das da zusammengeht.
Genau.
Ne? Wir haben ja sowieso so tolle französische Dinger, super, die wir dann eingepelzt haben und so. Ne?
Genau. das ist eingepelzt. Also.
Ja, schön, ihr Männer.
Mach mal gleich.
Macht noch gute Sendungen. Ich kann euch auch mal einen Namen empfehlen oder so, wenn einer braucht.
Das machen wir gleich. Ja. Empfiehlt uns noch ein paar Namen und wir hoffen, genau, dass die dann Alu stammt zu kommen, wie du. Vielen, vielen Dank, dass du da warst bei uns.
Danke. Ja,
Dankeschön.
Prima, ihr Männer.
Fisimadende. Der Podcast.